Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Vor der Predigt lese ich jetzt ein paar Verse aus Titus Kapitel 3, und zwar 4 bis 8. Der Text stammt aus der Übersetzung Hoffnung für alle. Aber dann haben wir Gottes Liebe und Güte erfahren durch unseren Erlöser und Retter Jesus Christus. Nicht, weil wir etwas geleistet hätten, womit wir diese Liebe verdienten, nein, seine Barmherzigkeit war es, die uns durch eine neue Geburt zu neuen Menschen gemacht hat. Das war ein Werk des Heiligen Geistes, den Gott uns durch unseren Erlöser Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch unverdiente Güte von aller Schuld befreit und warten voller Hoffnung auf sein himmlisches Reich, das wir als seine Kinder erben werden. Darauf können wir vertrauen.
Ihr kennt das vielleicht, wenn man etwas ganz Wichtiges sagen will. Und man hat vieles gesagt, dann will man das aber unbedingt betonen. Also das geht gar nicht, wenn das vergessen wird. Oder es ist mir so wichtig, dass mir ein Herzensanliegen. Der Paulus hat ja auch viel geschrieben, einige Briefe. Und in einem Brief sagt er nach einer Passage, dies ermahne und weise zurecht mit ganzem Ernst. Als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, das kann man aber anders sagen. Gut, dann nimmt man sich eine andere Übersetzung. Da steht dann mit Nachdruck. Aber viel besser ist das auch nicht. Das ist so Nachdruck oder mit allem Nachdruck. Überführe und weise zurecht mit ganzem Ernst, mit allem Nachdruck. Ganz schön wichtig. Das steht in Titus 2, Vers 15. Da steht, dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck, niemand soll dich verachten, also niemand soll dich davon abbringen und niemand soll auf den Gedanke kommen, ach ja, das hat ja nur der Titus gesagt. Dies ermahne und überführe mit ganzem Nachdruck oder mit allem Nachdruck. Was ist denn da so wichtig? Davor steht ein Vers, wo gesagt wird, dass Gott uns losgekauft hat, dass er uns befreit hat von der Gesetzeslosigkeit und uns zu einem Eigentumsvolk reinigt, das dann bereit ist zu guten Werken. Aha, und das ist jetzt so wichtig, dass man jetzt das mit Nachdruck betonen muss, anscheinend. Ja, in den Versen vorher geht es um gesunde Lehre, gesunden Glauben, gesunde Rede. Da wird was von einer Art, so ein Szenario gezeichnet, dass die Gemeinde wie eine Großfamilie ist. In einer Großfamilie, da ist es selbstverständlich, dass man was miteinander zu tun hat. Vor zwei Wochen, glaube ich, schrieb meine Schwester in die WhatsApp-Gruppe, also es gibt natürlich verschiedene Levels von innerhalb der Großfamilie von WhatsApp-Gruppen. Es gibt auch eine interne Geschwistergruppe, nur ich und meine Geschwister. Und da schrieb sie rein, also folgendes Szenario, was machen wir jetzt? Am Samstag ist die Einschulung der Zwillinge und der große Bruder hat ein Fußballspiel. Wohin geht der große Bruder? Für mich vollkommen klar, ich weiß gar nicht, was die Diskussion soll. Der geht zur Einschulung der kleinen Schwestern. Für andere vollkommen klar, Entschuldigung, also er meinte wohl, ich habe schon gesehen, wie die Schultüte in der Hand haben, ich muss das nicht nochmal sehen. Und tatsächlich gab es andere, die waren anderer Meinung als ich. Ich bin immer noch fassungslos. Die haben gesagt, er kann ruhig zum Fußballspiel. Man darf ja auch die Mannschaft nicht im Stich lassen. So ein Quatsch, das kann er nächsten Samstag wieder machen. Die Einschulung ist einmal, hoffentlich nur, einmal im Leben. Ja? Und dann diskutiert man da ein bisschen rum und ist auch wieder gut. Und dann denkt man, komm, Mutter, also große Schwester, das muss ich jetzt selber regeln. Das ist aber so eine ganz normale Frage, die man halt in so einem großen Sippenkomplex da reinbringt. Da hat man natürlicherweise mit zu tun. Oder gleiche Sippe, die Familie war aufgeteilt bei meinen Schwestern im Dorf, 1 Kilometer auseinander, Kinder haben kreuz und quer geschlafen Und dann passiert es, dass einer von denen nicht schlafen kann, mein lieber Neffe Elias. Und die Eltern sind sage und schreibe 1 Kilometer weit weg, also Katastrophe. Was jetzt? Was machen wir jetzt? Und seine Antwort war, Onkel Gunnar, yes, alles klar, mache ich. Ich lege mich zu ihm hin, wir reden, geregelt, klack, der Typ hat geschlafen. Ja? Ich muss zugeben, dass ich zu lange nicht allen, nicht nur Neffen, so eine Beziehung habe, dass wenn jemand nicht schlafen kann, muss Onkel Gunnar da sich ins Bett legen und diese Menschen beruhigen. Überhaupt nicht. In dem Fall ist es so gewesen und bei anderen Nicht-Einschlaf-Szenarien sind natürlich andere Onkel und Tanten dran, wenn die Eltern nicht da sind. Aber in so einer Familie ist vollkommen klar, dass man was miteinander zu tun hat. Und ich habe mich gefragt, als ich das gelesen habe, dieses Kapitel, was haben wir eigentlich miteinander zu tun? Was haben wir miteinander zu tun? Natürlich gibt es bestimmte Aufgaben, die hier erledigt werden müssen, bestimmte Dinge, die entschieden werden müssen. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wie das weitergeht und was konkret wird mit dem Gemeindehaus. Wir müssen irgendwie anscheinend zu einem Gemeindereferenten kommen. Wir sind froh, dass wir endlich eine Gemeindereferentin haben. Ist schon fast Alltag geworden. Ja, es gibt ein Jahresmotto vielleicht. Es gibt Gabencoaching. Es gibt eine Gottesdienstkoordination. Es gibt Älteste, Diakone, Predigtreihen und so weiter. Aber was haben wir bei dem allem miteinander zu tun? Das, was hier steht in dem Kapitel 2, Titus 2, da geht es gar nicht um Gaben. Da geht es gar nicht darum, was du für ein Amt hast. Da geht es gar nicht darum, ob du hier angestellt bist oder so. Da geht es nämlich um alte Männer. Ich versuche euch gleich einzusortieren. Es geht um alte Männer, es geht um alte Frauen. Es geht um junge Männer, junge Frauen, da kommen dann noch ein paar Kinder vor. Es geht noch um Sklaven, die lasse ich jetzt mal großzügig weg. Wer da jetzt Probleme hat, dass ich mir sowas traue, als Bibelschullehrer diesen Punkt wegzulassen im Text, der soll nachher zu mir kommen, dann regeln wir das. Das ist mir jetzt in der Predigt zu kompliziert. Also, alte Männer, alte Frauen, junge Männer, junge Frauen. So, liebe alte Männer. Was habt ihr mit dieser Gemeinde zu tun? Ich sage das jetzt so großzügigerweise von mir aus. Also ich bin Mittel mit 46. Wenn ihr über 50 Richtung 60 oder noch viel mehr seid, dann seid ihr jetzt die alten Männer. Ich weiß, dass alte Männer sich auch teilweise so bemühen, die müssen dann immer betonen, ich höre das leider mehr bei den alten Frauen, die sagen dann immer, die fühlen sich gar nicht so alt, hilft aber alles nichts, du bist alt. Ja, ja, hier steht, die alten Männer sollen nüchtern sein, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Nochmal, liebe alte Männer, was habt ihr mit dieser Gemeinde zu tun, wenn euch vielleicht gesagt wird, ihr seid ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren? Ich halte das für eine Lüge, wenn man denkt, die jüngeren Männer oder die Jugend will nichts mit den Älteren zu tun haben, mit diesen älteren Männern. Doch, davon bin ich überzeugt. Ich kann mich noch daran erinnern, als Jugendlicher, als Teenager, wie ich bestimmte alte Männer in der Gemeinde angesehen habe, weil sie ehrbar waren, weil sie was zu sagen hatten. Zum Beispiel, den kennen maximal noch die wirklich alten Männer und Frauen, Arthur Volkmann aus Karlsruhe. Okay, ich merke schon, keiner kennt ihn wahrscheinlich. Doch, okay, alles klar, super, perfekt. Ja. Der hieß bei uns nur Arturo. Als Teenager, wir haben ihn nur Arturo, nicht natürlich extra so genannt, hallo Arturo, schön, dass du wieder bei uns predigst. Aber Arthur Volkmann war ein ehrbarer, besonnener Mann, der sogar zu Gemeindestreit eingeladen wurde, weil er vereinen konnte und klare Worte sprechen konnte. Wenn der Arthur Volkmann vorne stand, dann hast du zugehört. Da konnte der 5x70 sein, weil er was zu sagen hatte. Ein ehrbarer, besonderer Mann. Wenn wir spazieren gegangen sind, wir waren da manchmal noch eingeladen bei ihm in Karlsruhe zum Essen, dann hast du dich als 14-Jähriger so aufgestellt beim Spaziergang, dass du hörst, was der Typ sagt. Mit 65 oder waren es schon 70, da hab ich mich überhaupt nicht für interessiert, wie all diese alten Männer sind. Aber das waren alte Männer, die was zu sagen hatten. Und ich würde von ihm sagen, er war besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. wenn du ihn genauer kennst, wirst du wahrscheinlich seine Macken kennen. Aber für mich war es ein alter Mann, wo ich mich daran orientiert habe und ich habe mich jedes Mal über seine Predigten gefreut. Es gab einen anderen, für mich alten Mann, der war noch gar nicht so alt, der war damals 35 und ich war 19, ja. Aber der hatte schon einen richtigen Bart, der war schon verheiratet, da kam schon das dritte Kind, also das war schon, boah, mitten im Leben. Der würde jetzt praktisch in meiner Situation als junger Mann durchgehen. Aber für mich war das der Matthias Ort, mein Chef beim Zivildienst. Der musste mir natürlich sagen, wie ich zu arbeiten habe, dass ich das irgendwie falsch verstanden habe, dass das nicht nur 6 Stunden Arbeit sind, sondern 8 Stunden. Da hatte ich irgendwas in dem Prospekt falsch gelesen. Naja, gut, wenn man das am ersten Tag merkt. Der hatte mir natürlich zu sagen, was ich zu arbeiten habe. Aber es war ein älterer Mann für mich, der in seinem Leben die Tür für mich aufgemacht hat. Der hatte jetzt kein sagenumwobenes Mentoring-Programm. Was mache ich meinen Zivildienstleistenden? Er hat mich in seine Wohnung eingeladen. Er hat über sein Leben geredet, über seine Berufung, über seine Berufswahl, über seine Zukunft. Die teilweise, sein Leben hatte teilweise Brüche drin. Zum Beispiel, wo er hatte Landwirtschaft studiert, wollte in die Außenmission und hat dann beide Handgelenke gebrochen gehabt und konnte nicht mehr als Bauer wirklich arbeiten. Und wie ist er damit umgegangen, dass er gedacht hat, das ist seine Berufung von Gott? Da hat jemand seine Tür aufgemacht. Der Arthur Volkmann, das war ein älterer Herr, der hat nicht gedacht, mach mal die Tür für den Gunnar auf. Der weiß maximal noch, gut, er ist glaube ich schon tot, der weiß maximal noch, dass ich der Sohn vom Dieter bin, also Begerau, aber der hat nicht extra die Tür für mich aufgemacht. Das ist aber okay. Es gibt Ältere, die sind ein Vorbild und dann gibt es vielleicht andere, die machen tatsächlich die Tür auf. Das war für mich der Matthias Ort, der leider auch schon gestorben ist. Natürlich, wie wir sagen würden, viel zu früh. Liebe alte Männer, also von mir aus gesehen über 55, 60, 70, 80, was habt ihr, was hast du mit dieser Gemeinde zu tun? Es geht jetzt nicht darum, dass du nochmal Ältester werden willst, dass du dich für ein Diakonamt meldest, dass du eine neue Gruppe startest. Was hast du mit der Gemeinde zu tun? Wenn diese älteren Männer, die werden hier als erstes genannt, wenn diese Männer fehlen, die nüchtern sind, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren, wenn die fehlen, dann fehlt die Spitze der Gemeinde. Dann fehlen die, die schon viel durchhaben im Leben und etwas zu sagen haben. Ich kann euch nicht sagen, wo das sein soll. Deshalb stelle ich diese Frage, was hast du mit dieser Gemeinde zu tun? Wo gibt es Beziehungen, die Gott dir zeigen möchte, zu den jungen Männern? Wo möchte Gott dich da haben? Diese Frage bitte ich dich, dass du sie Jesus stellst. Ich weiß es nicht. Danach kommen die alten Frauen. Ich weiß, so als Mann in meinem Alter darf man eigentlich nicht über alte Frauen reden. Kann ich aber auch nichts dafür. Ich bin zwar nicht Titus, aber ich nehme das jetzt für mich mal in Anspruch. Niemand soll dich verachten und ich soll das jetzt reden und ermahnen. Ja? Ebenso die alten Frauen, da steht interessanterweise in der Haltung, wie es der Heiligkeit geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein. Das wäre gar nicht der erste Punkt, wo ich gesagt habe, oh ja, das ist echt wichtig für Wiedenest. Die alten Frauen sind nur am Saufen. Ja? Also da muss man mal wirklich richtig mit Nachdruck reinknallen. Ja? Also an diesem, vielleicht habe ich auch komplett was übersehen, vielleicht ist es auch so, aber ich habe jetzt nicht, ja, ich hätte das jetzt umgedreht. Ich hatte das eher den jungen Männern gesagt nachher. Da merkt man vielleicht, dass das in der Gemeinde anscheinend wirklich ein Problem war. Ich hätte jetzt gedacht, okay, ihr lieben alten Männer, ihr sollt nicht Sklaven von Wein sein und zu den Frauen fällt uns schon auch noch was ein. Aber anscheinend ist es da so, dass man diesen Frauen sagen muss, das kann nicht wahr sein, dass ihr da dauernd bedömselt in der Ecke liegt. Das geht nicht. Ihr habt eine Aufgabe in dieser Gemeinschaft. Nun ja, vielleicht gibt es was anderes. Nehmen wir mal das hier, nicht verleumderisch. Lehrerinnen des Guten. Wieder die Frage, was haben wir miteinander zu tun? Was hast du, alte Frau, ich weiß, diesen Begriff mag man gar nicht, ja? Ich sage es trotzdem, sagen wir ältere Frau, Was hast du mit dieser Gemeinde zu tun? Es geht jetzt auch nicht darum, dass du jetzt einen Hauskreis aufmachst, Lehrerinnen des Guten. Ja, und dann wechseln sich immer ältere Frauen im 60-Plus-Bereich ab und die jüngeren Frauen, die Ü30er, müssen da alle hin. Das ist ja da gar nicht. Da geht es nicht um Gaben und es geht nicht um Aufgaben und Ämter. Das ist eine natürliche Gemeinschaft, wo eine ältere Frau der Jüngeren etwas zu sagen hat. Was habt ihr ältere Frauen mit dieser Gemeinde zu tun? Jetzt gehe ich mal von meiner Frau aus wieder als jüngere Frau, obwohl die 2 Monate älter ist als ich. Die hat in den letzten 4 Jahren noch nebenher studiert, soziale Arbeit. Und es ist geschafft. Das war wirklich eine Belastung. Ich kann in dieser Phase sicherlich nicht ältere Frau spielen, eine ältere Mutter für meine jüngere Frau. Ich kann nur Ehemann sein. Gut, da hat man ja auch genug zu tun mit. Aber in dieser Zeit gab es 3 bis 4 so, ich habe so ein bisschen versucht zu überlegen, wer war denn das? Das waren 3 bis 4 ältere Frauen, die einiges älter sind als meine Frau, die immer wieder nachgefragt haben. Die immer wieder, wenn die hier nicht war, ja, dann sind sie mir gekommen, wie geht's Simone? Oder die teilweise an der Tür standen. Da dachte ich, was will die denn jetzt hier? Ist irgendwas passiert? Nein, die wollten nur fragen, wie es der Simone geht. Das war für mich eine ganz, und ich habe sie vorher nicht gefragt, ihr müsst jetzt, die ist auch heute nicht da, ihr müsst jetzt auch nicht alle zu ihr gehen und fragen, wie war denn das für dich? Aber das war für mich, also so wie ich das erlebt habe, eine unschätzbar wertvolle Unterstützung, die ich so nicht leisten konnte. Da gab es 3 bis 4 ältere Frauen, die waren Mütter für Simone. Das gibt es nicht im Gabencoaching, das gibt es nicht im Amtsprofil Mutter der Gemeinde. Das gibt es nicht. Das ist aber was Natürliches. Ich erlebe das in der Großfamilie auch. Da gibt es bestimmte Tanten, die haben bestimmten Blick auf Nichten. Ich stehe dann immer da, soll ich auch mal einen Blick auf Neffen haben? Beachtlich. Wo sind die Mütter dieser Gemeinde? Es gibt sie ja in der Kinderstunde. Ja, allerdings. Ja, natürlich gibt es die da. Auf jeden Fall. Das, was du an Mutter einzusetzen hast in der Kinderstunde, ich komme darauf nachher auch bei den Männern, natürlich. Oder junge Mütter oder sowas Ähnliches wie große Schwestern für die Jugendlichen, für die Teenager. Natürlich. Natürlich muss es das geben. Ich hatte ältere Vorbilder. Die waren jetzt nicht Jungväter für mich, die wurden dafür gar nicht ausgerufen, aber an denen konnte ich mich orientieren. Ich weiß, dass das manchmal nicht ganz so spaßig ist, also ich kann mich daran erinnern, als ich so 16, 17 war, was interessieren dich 9-Jährige? Bin ich Vater mit 19? Hoffentlich nicht. Doch, bist du. In dem Fall bist du sogar der Ältere für die Jüngeren. Natürlich. Eine ältere Frau, die für die jüngeren Mütter da ist, Ansprechpartnerin ist, begleitet. Oder eben eine relativ junge Mutter, die aber in dem Fall älter ist, weil die jüngere Teenager zum Beispiel begleitet, Ansprechpartner ist. Auf jeden Fall. So, liebe Mütter, liebe ältere Mütter, hier steht etwas, dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben. Und jetzt kommt's, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Das darf man natürlich als Mann auch wieder nicht sagen, ist klar. Aber wenn man das so sagen muss, dann haben sie es wahrscheinlich nicht getan. Dann wusstest du wahrscheinlich, wenn du dich schon näherst dem Haushalt, oh, da muss ich nicht mal richtig durchs Fenster gucken, da ist richtig was los. Ich kenne auch den Wettbewerb von Müttern. Was ist der erste Eindruck, wenn man in den Flur kommt? Da muss natürlich ein bestimmter Eindruck entstehen. Das weiß ich alles, aber darum geht es nicht. Es geht darum, wo bin ich Vorbild und begleite junge Frauen? Wo bist du, ältere Frau, ein Ansprechpartner, jemand, der begleiten kann? Warum lohnt es sich zu lieben? Warum lohnt es sich, den Mann zu lieben, wenn ich gar nicht mehr will? Warum lohnt es sich, den langen Atem bei den Kindern zu haben, wenn sie doch mich so reizen? Wer soll es denn vorleben? Natürlich die, die es schon durchhaben. Wer soll es denn vorleben? Doch nur die älteren Mütter. Wer soll denn vorgehen, wenn man mit Fehlern umgehen muss? Welche ältere Mutter kann denn sagen, also es geht mir nicht immer um Mutter, die Kinder hat, sondern ältere Frau, welche ältere Frau ist bereit zu sagen, ja, das hätte ich mal anders machen sollen im Leben. Das war ein Fehler und das hängt mir bis heute nach. In dem ganzen Entscheidungsprozess von jungen Frauen, was soll aus mir werden, wie jongliere ich mein Leben? Ja, welche älteren Frauen sagen denn dann, ich habe das so gemacht, war ein Fehler, hätte ich anders machen sollen. Wer hat denn die Nerven und das Rückgrat, dahin sich hinzustehen und das mit den Frauen zu besprechen? Was hast du mit uns zu tun, liebe ältere Frau, Lehrerin des Guten, Vorbild des Guten? Jetzt kommen die jungen Frauen. Besonnen, keusch, häusliche Arbeiten, gütig, den eigenen Männern unterordnen. Ach du meine Güte, was ist das denn für ein Oldschool-Programm, denkt vielleicht die ein oder andere jüngere Frau jetzt. Und trotzdem musst du dir wahrscheinlich diese Fragen sowieso stellen. Der Haushalt muss irgendwie gemacht werden, ob du verheiratet bist, ob du nicht verheiratet bist, ob du Kinder hast oder nicht Kinder hast. Irgendwie muss dieses Leben gestaltet werden. Wenn du verheiratet bist, wie gehe ich mit diesem Mann um, wo es Zeiten der Überraschungen gab, wo ich teilweise aufgewacht bin und gesagt habe, dieser Mann soll es tatsächlich sein für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Wie gehe ich denn jetzt mit dem um? Das sah vorher noch etwas anders aus. Ich dachte, es wäre dieser eine andere gewesen. Dann ist das doch nicht. Doch nur halb normal. Wie gehe ich dann damit um? Liebe junge Frauen, ich merke mit dem bescheidenen Eindruck, den ich habe, dass ihr unglaublich viel Kraft und Leidenschaft habt. Und ich bitte euch, dass ihr euch zusammentut. Dass ihr euch einmal vielleicht diese alten Frauen krallt, ob da was rüberkommt, oder ob ihr euch gemeinsam zusammentut, euch vereint und sagt, ja, und wir wollen gemeinsam diesen Lebensweg gehen, als Mütter. Oder als Mütter, obwohl ich nicht verheiratet bin. Dann bedarf es Mütter, die sich für andere Kinder einsetzen, die sie lieben, die sie unterstützen. Ihr seid zur Herrschaft mit den Männern berufen. Dann liebt, seid besonnen, tut eure Arbeit und ringt darum, dieses Leben zu rocken. Was habt ihr mit dieser Gemeinde zu tun? Wo müsst ihr euch als junge Frauen zusammentun, um eine starke Gemeinschaft zu sein? Es kann doch nicht sein, dass wir einfach nebeneinander herleben in dieser Gemeinde und dass wir dann einfach nur hier steht das Wort Gottes, verlästern. Das heißt, das, was die jungen Frauen abziehen, sage ich mal, hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was das Wort Gottes eigentlich will, sondern es macht das Ganze noch kaputt. Wenn du dich nach Liebe und Ausdauer ausstreckst, Leidenschaft, Barmherzigkeit, Erbarmen, oder was mache ich, wenn ich falle und wieder aufstehen muss? Wer trägt mich, wenn ich gefallen bin? Dann sind es doch die anderen jungen Frauen, die hoffentlich bereit sind, dieses Leben gemeinsam zu leben. Zu guter Letzt kommen die jungen Männer. Ich habe den Eindruck, die sind deshalb am Ende, da habe ich mich aber nicht genau informiert, ist nur ein Eindruck, ein Bauchgefühl, die sind deshalb am Schluss, weil der Timotheus damit am meisten anfangen kann. Weil das ist ja sein direkter Bezug, diese jungen Männer. Er scheint mir etwas älter als sie zu sein oder gleich alt. Da steht ebenso, ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Das sollten die alten Männer auch schon sein. Interessant. Indem du in allem dich selbst als Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst. Besonnenheit. Ich habe manchmal Highlights der Besonnenheit. Ja, da kann ich meinen Kindern auch sagen, ihr könnt mich heute aufregen, kein Problem. Ich bin so gut drauf, heute explodiere ich überhaupt nicht. Gebe ich euch mein Wort drauf. Wenn ich explodiere heute, 100 Millionen Euro habt ihr. Das wissen natürlich, dass das nicht funktioniert, aber diese Highlights gibt es. Und trotzdem gibt es ja die anderen Momente, wo man sich am besten ihm gar nicht nähert, weil er nicht besonnen sein wird. Da verzieht man sich am liebsten. Sicherheitsabstand. Besonnenheit. Liebe junge Männer. Jetzt schließe ich mich mal in dem Fall ein. Vielleicht andere sagen, hey, du bist doch bei den Alten, dachte ich. Liebe junge Männer, seid ihr bereit, Besonnenheit zu lernen? Besonnenheit ist nicht unbedingt, ja, das war bis zu dem Text hier jetzt nicht mein besonderes Ziel. Was willst du in deinem Leben erreichen? Besonnenheit. Hä, warum das? Das kriegt man halt nebenher oder man lässt es bleiben. Besonnen, selber ein Vorbild. Ist das ein Ziel, lieber junger Mann, ein Vorbild für andere zu werden? Was hast du mit dieser Gemeinde zu tun? Ein Vorbild sein? Hast du etwas, was du geben kannst innerhalb dieser Gruppe junger Männer oder anderen noch jüngeren Männern? Gute Werke. An was sieht man denn bei dir? Ist da was Anziehendes, wo andere sich orientieren können? Gesunde, unanfechtbare Rede. Wenn du was sagst, was ist denn das dann? Was würden die anderen zu deiner Rede sagen? Ach, oh, boah, wenn der deinen Mund aufmacht, Alter, dann schaltest du am besten ab. Dann guckst du, ob du ein paar SMS oder WhatsApp-Nachrichten gekriegt hast. Das ist übrigens auch für die älteren Männer. Was ist, wenn du, alter Mann, in der Gemeindestunde aufstehst? Was kommt dann? Beim jungen Mann würde man vielleicht sagen, kommt überhaupt irgendwas? Was sind deine Worte? Was hast du zu sagen? Was hast du mit dieser Gemeinde zu tun? Ich weiß, dass wir also jeder kann ja seinen Bereich am meisten nachfühlen, Beruf, ja. Ich fühle mich so im Mittelalter, also wenn ich jetzt 46 bin, werde ich 92 praktisch, bin mitten in der Halbzeitpause, ja, und ich frage mich, wie lange wird denn das noch? Jetzt muss ich noch so und so lange arbeiten. Wie macht man das denn, Ausdauer zu haben im Beruf? Was heißt es, eine Ehefrau zu lieben, bis dass der Tod euch scheidet und wenn er sehr, sehr lang noch hin ist? Wie gestaltet man da eine gute Ehe? Was heißt es, die Kinder zu erziehen und irgendwann die Kinder loszulassen? Wie gehe ich um mit der Sexualität, mit dem Alkohol, mit dem, was ich zu tun habe, ums Haus herum, meinen Nachbarn? Und bei all dem trotzdem die Frage, ja, was hast du denn da mit der Gemeinde zu tun? Wo gibt es Leute, andere junge Männer, die dir sagen, wenn es nicht läuft, die dir sagen, Gunnar, was soll das? Ich finde das immer sehr erfrischend, wenn ich gepredigt habe. Und dann gibt es hier Menschen, die sagen mir einfach ihre Meinung. Also so viele dürfen das gar nicht, aber die sagen dann, ja, Gunnar, das war zu theologisch, zu theologisch. Also bitteschön, ich habe mich so bemüht. Ja, war trotzdem zu theologisch. Okay, ja, das sind gleichaltrige Männer, die haben etwas mit mir zu tun. Wo hast du, lieber junger Mann, mit dieser Gemeinde etwas zu tun? Zum Schluss möchte ich auf ein Zitat kommen. Der neue DFB-Präsident Keller sagt über den DFB, wir sind eine Integrationsmaschine, das letzte Lagerfeuer der Gesellschaft. Als ich das gehört habe, dachte ich, lieber Keller, es geht gar nicht. Das letzte Lagerfeuer ist die Gemeinde. Und nicht der DFB. Das erste und letzte Lagerfeuer muss die Gemeinde sein. Der DFB, ich glaube, komm, geht ihr kicken. Also, wenn wir nicht das Lagerfeuer sind, ja, wo man sich trifft. Wir sind das Eigentumsvolk. Das steht in Vers 14. Jesus hat sich für uns selbst hingegeben, hat uns losgekauft von der Gesetzlosigkeit und hat ein Eigentumsvolk. Diese Gemeinschaft gehört ihm. Das hat er getan. Im Namen Jesu, wir sind sein Eigentumsvolk, seine Gemeinschaft. Wir sind das letzte Lagerfeuer. Welches Lagerfeuer denn sonst? Und ehrlich gesagt, das war so meine emotionale Reaktion, als ich das Zitat gelesen habe. Und dachte ich, komisch. Gut, man kann sagen, der ist ja in keiner Gemeinde, sonst hätte er das längst gemerkt, dass die eigentliche Gemeinschaft am Lagerfeuer in der Gemeinde stattfindet. Und dann dachte ich, oh, vielleicht hat er sogar recht. Aber das wäre ein Armutszeugnis, wenn im Sportverein mehr Gemeinschaft ist als in einer Gemeinde? Was haben wir miteinander zu tun? Das wäre tatsächlich ein Armutszeugnis, wenn irgendeine Kicktruppe mehr miteinander zu tun hat als eine Gemeinde und die Leute, die in dieser Gemeinde sind. Was haben wir miteinander zu tun? Wo auch immer du dich eingeordnet hast heute, kommt ja auch immer auf die Relation an, vielleicht bist du beides, alte Frau und junge Frau, dann frage bitte Jesus in dem nächsten Lied, was heißt denn das jetzt? Das Lied, was vorher eingespielt wurde als Instrumentalstück, das singen wir jetzt. Jesus sei das Zentrum, das ist uns allen klar. Es sagt keiner hier, irgendeine andere Person ist das Zentrum. Aber wenn Jesus das Zentrum ist, dann bitte ich dich, dass du jetzt Jesus fragst, Herr, was habe ich mit dieser Gemeinde zu tun? Du musst nicht gleich in ein neues Amt berufen werden, sondern wo hast du mich gewiesen, wo möchtest du mir neue Begegnungsflächen schenken, als ältere Frau, als junge Frau, als älterer Mann, als junger Mann? Ich wünsche dir, dass Gott dir vielleicht schon in diesem Lied oder in den nächsten Tagen eine klare Antwort gibt. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.